beginne wieder mit einer kleinen Wiederholung vom letzten Mal für alle vielleicht, beziehungsweise ist es leichter, dann wieder hineinzukommen. Also wir haben gesagt, dass die Theologie des Leibes notwendig geworden war, weil die Zeiten, wir befinden uns so in den 60er Jahren, weil Paul VI., der inzwischen heilig gesprochen worden ist von unserem jetzigen Papst, hat eine Enzyklika herausgegeben, das war die Enzyklika Humanae Vitae. Und die wurde völlig missverstanden, beziehungsweise falsch verstanden, beziehungsweise gar nicht verstanden. Und Johannes Paul war noch in Polen als Karol Wojtyła und hat dort schon in seiner Begleitung von jungen Ehepaaren gewusst, dass es natürlich schwer ist, das zu leben, was die katholische Kirche von uns fordert, nämlich auf Verhütung zu verzichten. Aber er hat gesagt, Humanae Vitae, da ist alles richtig, was da drinnen steht, aber es muss besser erklärt werden. Und er hat ja schon auch in Polen mehrere Schriften verfasst und ist dann mit diesem Theologie des Leibes Buch nach Rom gekommen, wurde überraschenderweise zum Papst gewählt und hat dann dieses Buch eben nicht herausgeben dürfen, das war nicht üblich für die Päpste damals, und hat angefangen bei den Mittwochskatechesen oder Generalaudienzen, die eben in einer gewissen Aufteilung, in einer neuen Aufteilung am Petersplatz zu verkünden, und damit ist es automatisch in das Lehramt der katholischen Kirche eingegangen. Und diese Mittwochskatechesen waren für ihn so notwendig, dass er 5 Jahre lang nur zu diesem einen Thema gesprochen hat. Liebe, Ehe, Sexualität. Wer sind wir als Mann und Frau? Warum sind wir auf der Welt? Über die Beziehung mit Gott, über die Beziehung mit meinem Nächsten, über die Beziehung mit meiner Umwelt. Alles das ist ja da drinnen. Viele glauben, es geht hier nur um Liebe und Sexualität. Das stimmt nicht. Es ist ein anthropologischer Zugang. Wer bin ich als Mensch? Was ist meine innerste Aufgabe? Wofür bin ich bestimmt? Was ist meine Berufung? Er stellt auch, wie wir sehen werden, die beiden Berufungen entweder zur Ehe oder zum zölibatären Leben immer nebeneinander. Und wir werden erkennen, wie eng verwandt die beiden Berufungen miteinander sind. In Polen hat er totalitäre Regime erlebt, und zwar den Nationalsozialismus und den Kommunismus. Und er hat aber gesagt, das, was auf die Menschheit zukommt, und wir befinden uns jetzt historisch gesehen in den 50er Jahren, wo er das erkannt hat, 50er Jahre, 60er Jahre. Er hat gesagt, das, was auf uns zukommt in den nächsten Jahrzehnten, ist ein Bedrängnis für die Menschheit. Es ist eine Gefahr für die Menschen, weil die Gefahr wird jetzt von den Menschen selbst ausgehen. Sie werden beginnen, sich gegenseitig ein Objekt zu behandeln, wie ein Gegenstand, den man benutzen kann. Und er sagt wortwörtlich, die Degradierung des Menschen zum Objekt, eine Entmenschlichung durch das Benutzen der Menschen untereinander, das kommt auf die Menschheit zu. Und wie recht er gehabt hat, sehen wir heute, 50, 60 Jahre später. Wir wissen, dass das, was heute uns regiert, ist der Egoismus und das Benutzen einander. Sowohl in der Gesellschaft als auch in der Politik. Jeder ist nur auf sich selbst konzentriert und jeder will nur haben, dass es ihm gut geht. Ich. Also er hat das fast visionär, so könnte man sagen, hat er das erkannt. Er hat eben erkannt, dass diese Gefahr, dieses Ausnützen aneinander, dass das die Gefahr ist, um eine Ehe zu erhalten oder zum Scheitern zu bringen. Mehr noch, er hat erkannt, dass es für jeden einzelnen Menschen die größte Gefahr ist, ob er sein Leben in seiner Berufung als Gottes Abbild, nämlich in der Berufung seine Liebe zu leben, ob ihm dieses Leben gelingt oder nicht gelingt. Das hat ganz eng miteinander zu tun, ob ich jemand anderen benütze. Das heißt ja dann auch vice versa, ich werde auch benutzt von meinem Nächsten. Also er hat erkannt, und deswegen war das Buch, eben dieses Theologie des Leibes, so unendlich notwendig geworden. Wir haben auch ein paar Begriffe geklärt das letzte Mal, und da möchte ich noch ganz kurz wiederholen, Körper, Geist und Seele, Einheit. Das ist ein wesentlicher Begriff, der uns verwirrt worden ist, sozusagen in unseren Köpfen, weil wir sind seit der Aufklärung so hingeführt worden, dass wir glauben sollen, alles, was mit dem Körper zusammenhängt, was ich messen kann, Nur das ist real, was ich nicht messen kann, ist nicht real. Das bedeutet, meine Geistseele, mein Inneres existiert nicht. Und quasi, ich kann mit meinem Körper machen, was ich will. Er wird quasi wie ein, ich werde wie ein Ich, mein Ich wird wie ein außenstehendes Etwas behandelt. Und der Körper, der lässt sich alles gefallen. Und es ist völlig egal, was ich mit meinem Körper mache. Wir haben besprochen, dass das natürlich überhaupt nicht so ist. Denn jeder von uns, der sich schon einmal benützt gefühlt hat, weiß, dass das in der Seele, in der Geistseele, in dem Inneren, das, in dem Inneren, was den Menschen sozusagen von innen zusammenhält, das Geistige, dass wir da ganz schwere Verwundungen haben können und dass die oft sehr, sehr schwer heilbar sind. Also das Äußerliche, wenn ich geschlagen werde, wenn ich verletzt werde durch jemanden, dann heilt das irgendwann. Aber was wirklich schwer heilt oder gar nicht heilt, das sind diese Seelenwunden. Daher ist Missbrauch so schwer heilbar. Und aus diesem Standpunkt des Missbrauches, so schrecklich es ist, kann jeder Mensch verstehen, dass ich eine Einheit bin von Körper, Geist und Seele und dass es nicht egal ist, was meinem Körper angetan wird, weil das wird auch gleichzeitig meiner Geistseele angetan. Das bedeutet auch, das hat sehr viel damit zu tun, wie ich meine Sexualität lebe. Die Sexualität ist das, was bei uns in das innerste Menschsein hineingeht. Und deswegen braucht die Sexualität einen geschützten Ort und es braucht eine Ordnung. Und Ordnung heißt gewisse Parameter, damit wir uns gegenseitig nicht verletzen. Weil in der Sexualität sind wir so verwundbar wie sonst nirgends. Ich beginne jetzt mit dem nächsten Begriff. Und zwar, ich habe das schon angefangen zu erklären letzte Mal, aber wir sind da nicht sehr weit gekommen. Und zwar, das ist die Gotteskindschaft. Ich bin ein geliebtes Kind Gottes. Johannes Paul II. Sagt, nur wer sich selbst besitzt, kann sich auch verschenken. Wenn ich also diese Liebe Gottes empfange und ich bin liebessatt, mein Liebestank ist gefüllt, dann kann ich mich verschenken, weil dann schwappt das quasi über und ich kann mich verschenken. Ich bin nicht mehr die ganze Zeit damit beschäftigt, mir meine Liebe irgendwo herzuholen. Wenn ich erkenne, dass Gott mich liebt, Gott, auf den wir ausgerichtet sind, jeder Mensch ist komplett auf Gott ausgerichtet. Je mehr man sich bekehrt, je mehr wir auf den Weg der Nachfolge Jesu Christi uns begeben, desto mehr erkennen wir, dass alles andere auf dieser Welt nicht genug ist. Das weltliche Leben abtöten heißt, ich übe mich im Verzicht. Das Weltliche ist nicht mehr das Wichtigste. Ich möchte mir das Paradies auf Erden nicht suchen. Es macht mich nicht glücklich. Mich macht glücklich nur das Wissen, dass es nach dem Tod weitergeht. Dann kriegt das Leben auf der Erde eine Relation. Dann ist das nicht mehr das Allerwichtigste. Es ist unendlich wichtig, und da hoffe ich, dass ihr mich gut versteht, es ist unendlich wichtig, dass wir auf Erden ein geglücktes Leben führen, möglichst ohne Verletzungen und ohne dem anderen Verletzungen zuzufügen. Aber es muss uns ganz klar sein, dass unser Leben auf Gott ausgerichtet ist. Wir erkennen das zum Beispiel, ein kleines Beispiel für alle Ehepaare, es sind sehr viele Ehepaare bei diesem Kurs dabei, deswegen möchte ich das erwähnen. Wenn wir unsere Sexualität leben, gibt es immer einen Moment, der neben der ganzen Schönheit der Sexualität, der ganzen Erfülltheit, der ganzen wunderbaren Erfülltheit, gibt es immer noch einen Moment, wo etwas ist, was uns noch immer abgeht. Immer noch einen Moment, wo wir erkennen, dass wir auf Gott ausgerichtet sind. Niemand auf der Erde kann unser Herz ganz erfüllen. Und deswegen ist es ein Zeichen der Reife, wenn wir unser Herz zuerst einmal ganz erfüllen lassen mit Gott. Das kann man vor der Ehe machen, man kann es aber noch in der Ehe machen. Wenn ich das gewusst hätte vor meiner Ehe, hätte ich uns viel erspart. Ich habe es erst in der Ehe verstanden, erst durch die Theologie des Leibes. Und was passiert ist, dass ich nicht meine ganze Erwartungshaltung ständig auf meinen Mann geworfen habe. Dass ich nicht von ihm alles erwartet habe. Er muss mich verstehen. Er muss mich lieben, er muss mir jeden Gedanken von den Lippen ablesen, er muss meine Gedanken erkennen, noch bevor ich sie ausspreche und. Wir Frauen sind ja da sehr fantasievoll. Das ist unmöglich, da werden wir nie glücklich werden. Das habe ich aber erst sehr spät in meiner Ehe verstanden. Und dadurch, dass ich das verstanden habe, es hängt ja immer nur an mir, dass sich etwas ändert, ja? Dass ich das verstanden habe, hat sich plötzlich für mich, ich muss das dann sagen, ob du das auch so siehst, hat sich für mich unsere Ehe komplett verändert. Wenn man als Frau nicht mehr ständig diesen Druck ausübt und das ist so wie ein Kleiderhaken, auf den man noch was draufhängt und noch was draufhängt, bis der Kleiderhaken herunterbricht. So in dieser Situation sind oft Männer und natürlich auch umgekehrt. Aber mir ist es dann so vorgekommen mit meinem Mann. Das hat sich dann total geändert. Also das ist eine Entspannung. Man erwartet sich nicht mehr alles, sondern man sagt, Herr, du liebst mich. Ich bin mir gewiss deiner Liebe. Und das ist, ich lasse mir mein Herz ganz von dir erfüllen. Und dann schaue ich noch, was von meinem Mann kommt. Und plötzlich hat sich alles entspannt. Es war eine Erleichterung da. Unsere Ehe war, ich war fröhlicher. Ich war nicht mehr so stimmungsabhängig. Ich war, ja, also für mich war das ein ganz, ganz großes Aha-Erlebnis. Also ein geliebtes Kind Gottes sein bedeutet, Gott hat mich aus frei geschenkter Liebe ins Leben gerufen. Ich bin von ihm um meiner selbst willen gewollt und geliebt und er hat mich um meiner selbst willen geschaffen. Jeder ist eine Einzelanfertigung von uns. Gott liebt mich so sehr und er bejaht mein Sein. Egal, was ich mache, er wird mich immer lieben. Er wird diese Liebe nie kündigen zu mir. Er wird mir nie sagen, jetzt hast du aber eine rote Schnur überschritten, jetzt liebe ich dich nicht mehr. Das wird er mir nie sagen. Er steht immer da und wartet auf mich. Wenn wir in der Sünde sind, dann heißt es, wir trennen uns von Gott. Das heißt, ich muss mich nur mehr umdrehen zu ihm und zu ihm kommen. Und in der katholischen Kirche haben wir dieses schöne und wunderbare Sakrament der Beichte. Dann beichte ich und dann bin ich wieder mit ihm vereint. Also ich kann mich dazu entschließen, das zu sein, was ich für Gott schon längst bin. Sein geliebtes Kind. Und zwar das Kind eines Vaters, der die Liebe ist. Ein Gotteskind. Ich fühle mich also geliebt von Gott und weiß um meinen Wert, damit ich diese Bestätigung nicht von meinen Nächsten in meiner Umgebung, von meinen Eltern, von meinen Freunden, von meinem Mann, von meinen Kindern einfordern muss. Das bringt eine ganz starke Entlastung in ein Leben eines Menschen. Und wenn dieser Liebesdank und diese Liebesbeziehung ist natürlich auch eine sehr fragile Beziehung, weil manchmal haben wir Gefühle, manchmal haben wir diese Gefühle nicht. Dann gibt es so Wüstenzeiten, wo man gar nichts fühlt. Aber das Wichtigste ist, dass wir im Gebet bleiben. Es ist völlig unabhängig von dem, was wir fühlen. Es ist die Entscheidung, Herr, ich vertraue auf dich. Ich weiß, du liebst mich. Und da gibt es Wellen auf und ab, das werdet ihr kennen und werden die meisten von euch sicher erlebt haben. Aber das Wichtigste ist, dass wir in dieser Beziehung zu Gott bleiben und dass wir immer wieder auch dankbar sind, in welcher Form und in welcher Weise er uns geschaffen hat. Und dass es ganz gut und ganz richtig ist, so wie ich bin. Ich bin ganz speziell, es gibt nur mich. Und ich brauche mich nicht vergleichen mit den anderen, weil ich bin für mich so geschaffen, wie Gott mich haben wollte. Mit meinen Haaren, mit meiner Figur, mit meinem Wesen, mit meiner Seele. Das heißt nicht, dass ich mich immer mehr in meinem Leben immer wieder bekehren kann und zu meinem Besseren werden kann. Natürlich heißt es das nicht. Aber prinzipiell einmal bin ich gut, so wie ich bin. Weil nur mit großer Liebe erfülltes Herz kann glücklich und frei sein. Und wenn wir frei sind, dann bewegen wir uns auch frei. Und frei sein heißt, ich habe eine gewisse Reife. Und wenn ich eine Reife habe, dann kann ich auch eine Partnerschaft gut führen. Ich kann mich nur verschenken, wenn ich mich selbst besitze. Sich selbst besitzen heißt, sich als Kind Gottes erfahren und diese Reife, eine Reife haben. Und diese Freiheit haben. Gott ist, also hat eine Fülle, der sich mir unablässig schenkt. Ich kann diese Fülle auch ständig empfangen. Deswegen, weil wir Gottes Abbild sind, sind wir so auf Liebe ausgerichtet. Gott ist Liebe, er ist ein Geistwesen und er ist nicht wie die Liebe, sondern er ist Liebe. Gott ist Liebe. Und wir als sein Abbild dürsten nach dieser Liebe. Wir sind angelegt auf diese Liebe. Das ist das wichtigste Thema, ist auf diese Liebe zu antworten, resonant zu sein auf diese Liebe, uns antworten, indem wir uns auch verschenken an unsere Nächsten. Ich antworte auf diese Liebe Gottes, indem ich mich an den Nächsten verschenke, an meine Familie, an meinen Mann, je nachdem, der Priester an die Gemeinschaft. Die Frage ist natürlich noch immer, wie kann lebenslange Liebe und Treue gelingen? Also, wir beginnen mit der Theologie des Leibes. Interessant ist, dass Johannes Paul II. Nicht mit sein dickes Buch, nicht mit irgendeiner Erklärung oder mit einer Einführung beginnt, sondern er beginnt mit einer ganz wichtigen Bibelstelle. Das ist die erste von drei Bibelstellen, die er das Triptychon nennt, Johannes Paul II. Und ich bitte jetzt die Eva, dass sie uns diese Stelle aus dem Matthäusevangelium 19,3 vorliest. Ich werde den Bildschirm wieder freigeben.
Da kamen Pharisäer zu ihm, die ihm eine Falle stellen wollten und fragten, darf man seine Frau aus jedem beliebigen Grund aus der Ehe entlassen? Er antwortete, habt ihr nicht gelesen, dass der Schöpfer die Menschen am Anfang als Mann und Frau geschaffen hat und dass er gesagt hat, darum wird der Mann Vater und Mutter verlassen und sich an seine Frau binden und die zwei werden ein Fleisch sein? Sie sind also nicht mehr zwei, sondern eins. Was aber Gott verbunden hat, das darf der Mensch nicht trennen. Da sagten sie zu ihm, wozu hat dann Mose vorgeschrieben, dass man der Frau eine Scheidungsurkunde geben muss, wenn man sich trennen will? Er antwortete, nur weil ihr so hartherzig seid, hat Mose euch erlaubt, eure Frauen aus der Ehe zu entlassen. Am Anfang war das nicht so.
Also, Jesus wird von den Pharisäern gefragt, wie es denn so mit der Ehescheidung sei. Das ist eine Frage, die auch die Kirche heute immer wieder stellt, die auch andere Religionsgemeinschaften sich ständig stellen. Und nur die katholische Kirche ist da so stur und sagt, man kann die Ehe nicht mehr scheiden. Wenn sie gültig zustande gekommen ist, dann kann man sie nicht mehr, dann ist sie unaufkündbar. Und im Alten Bund war das eben noch nicht so. Die Juden konnten noch ihre Frauen aus der Ehe entlassen. Und Jesus gibt, und die wollten ihn jetzt eine Falle stellen, und sie wollten ihn einmal aufs Glatteis führen, Jesus Christus. Und er gibt eine ganz erstaunliche Antwort, und zwar, er sagt zwei Dinge. Erstens, nur weil ihr so hartherzig seid, könnt ihr eure Frauen aus der Ehe entlassen. Das ist natürlich eine interessante Antwort, weil könnte es sein, dass diese Hartherzigkeit, auch dass wir heute noch von einer Herzenshärte geplagt werden, wie die Leute damals schon vor 2000 Jahren. Wenn man so an Ehescheidungen denkt, kann es ja, ist das ja oft so, dass eine Ehe dann zu Brüche geht, wenn einer sich in jemand anderen verliebt zum Beispiel. Und da tendiert die Welt dazu zu sagen, ja, aber das ist halt ist auch eine Liebe. Und was kann man dafür, wenn einen die Liebe trifft? Und was ist dann mit dem Ehepartner und was ist mit den Kindern? Also da kommt, muss man ganz ehrlich sagen, dass da schon auch eine gewisse Härte dahinter ist. Und er sagt eben, es ist halt nicht ganz so einfach natürlich, das zu beurteilen, aber es hat auch mit einer Herzenshärte zu tun, weil das Paar sich nicht mehr einig wird und sie können sich nicht mehr arrangieren, sie können sich nicht mehr Frieden schließen. Also er spricht von einer Herzenshärte. Und dann sagt er, am Anfang war das nicht so. Und Jesus Christus meint damit, schaut euch den Anfang an, das Paradies, wie damals das erste Ehepaar Adam und Eva gelebt haben, noch vor der Ursünde. Damals, vor der Ursünde, war das Paar so, wie es Gott ursprünglich gewollt hat von uns Ehepaaren. Dann ist die Ursünde gekommen und dann hat sich alles verändert. Und Jesus Christus führt uns selbst an den Anfang zurück, dorthin zu schauen, vor den Sündenfall und uns ganz genau anzuschauen, wie Adam und Eva gelebt haben. Es gibt eben diesen ersten und zweiten Schöpfungsbericht. Da steht einiges drin und Johannes Paul II. Führt uns jetzt über Jesus Christus zurück an den Anfang, um das genau zu herauszufinden, was da steht. Und er wird uns das jetzt vorauslegen, vor uns ausbreiten. Also, das ist ein unglaublich schöner Moment, weil Johannes Paul II. Führt uns am Anfang seiner Theologie des Leibes an der Hand Jesus Christus, der uns sagt, ich bin der Weg, ich bin der Wahrheit, ich bin das Leben. Wenn du wissen willst, wie du dein Leben richtig lebst, dann schau auf Jesus Christus, heißt das. Dann lass dich von ihm an der Hand nehmen, wenn er sagt, ich bin der Weg. Dann lassen wir uns jetzt von Jesus Christus an der Hand nehmen und lassen wir uns zurückführen an den Anfang. Die Theologie des Leibes beginnt also jetzt in der Zeit von Jesus Christus. Das ist das Historische, das ist die Zeit, in der wir jetzt alle leben. Wir leben jetzt nach Jesus Christus, aber das ist das Historische. Und er führt uns zurück an den Anfang der Bibel. Er ist nämlich gekommen, uns zu zeigen, wie wir ursprünglich gedacht waren. Und vor allem, um zu heilen, das, was zerbrochen ist. Er ist ja gekommen, dann um alles zu heilen. Er führt uns jetzt sozusagen mal an den Anfang, damit wir das verstehen, wie wir ursprünglich gedacht waren. Dann kommt der Sündenfall und dann kommt Jesus Christus. Und da lassen wir uns wieder an der Hand nehmen, schauen auf ihn, wie er gelebt hat. Und über ihn lernen wir, wie wir geheilt werden können, wie wir unser Leben gut leben können. Aber zuerst gehen wir mal an den Anfang. So, ich mache jetzt mal den Bildschirm frei, weil ich euch noch was zeigen möchte. Also, es gibt vom Johannes Paul II. Aus der 18. Katechese dieses Originalzitat. Jesus gebot damals und gebietet noch immer, zur Tiefe des Geheimnisses der Schöpfung zurückzukehren. Und das Geheimnis der Schöpfung ist der Anfang. Wir sehen jetzt hier eine Zeichnung. Das ist das Paradies. Im Anfang, das ist das Paradies. Damit ihr euch das vorstellen könnt. Da ist die Geburt Jesu Christi. Und worauf wir zusteuern, ist die himmlische Hochzeit. Wir sind angelegt alle auf diese Vereinigung, auf die endgültige Vereinigung, die sogenannte himmlische Hochzeit mit Jesu Christi. Wir werden nach unserem Tod unser Leben im Himmel damit verbringen, die Herrlichkeit Gottes zu schauen, so heißt es. Oder die himmlische Hochzeit einzugehen. Und die himmlische Hochzeit ist die völlige Vereinigung mit Jesu Christi. Jesus ist der Bräutigam. Wir, seine Kirche, wir sind die Braut. Die Bibel verwendet sehr oft, wenn es um die Liebe Gottes zu seinem Volk geht, die Ausdrücke Braut, Bräutigam, Hochzeit. Auch am Anfang der Bibel gibt es das erste Brautpaar, das sind Adam und Eva. Jesus Christus offenbart sich das erste Mal öffentlich bei der Hochzeit zu Kana. Und unser Leben nach unserem Tod wird die himmlische Hochzeit sein. Und Gott, der sich nichts mehr sehnt, als sich mit uns zu vereinen in dieser himmlischen Hochzeit, sagt, dass seine Liebe zu uns unaufkündbar ist. Und das ist auch ein Grund, warum die katholische Ehe zwischen Mann und Frau nicht kündbar ist, weil, wenn sie richtig zustande gekommen ist, am Altar heißt es, was Gott verbunden hat, das darf der Mensch nicht trennen. Weil die Ehepaare berufen sind, die Liebe Gottes auf der Erde allen zu zeigen. Die Liebe Gottes, die wir als Ehepaar leben, die Liebe Gottes, die in der im Ehepaar ihr Bild kriegt, also für die Welt sieht in einem glücklich lebenden Ehepaar die Liebe Gottes zu den Menschen. Wir werden in einem eigenen Kapitel im Sakrament der Ehe nochmal darüber hören. Wir als Ehepaar sollen der Welt zeigen, dass Gottes Liebe unaufkündbar ist. Und jetzt sind diese drei Bibelstellen, diese drei Triptychonstellen, so nennt es Johannes Paul II. Und zwar, das Paradies ist unser Anfang. Mit dem Geburt Christi beginnt unsere Geschichte, das wird auch eine Matthäusstelle sein. Und das Ende, unser Ziel, wo das neue Leben beginnt, die himmlische Hochzeit, da ist die dritte Stelle, das nennt der Christus, beruft sich auf die Auferstehung. Also es sind jetzt drei große Punkte, die die Theologie des Leibes bespricht. Christus beruft sich auf den Anfang, damit beginnen wir heute. Ein weiterer Punkt ist, Christus beruft sich auf das Herz. Das ist da spricht über die Hartherzigkeit. Wir brauchen das neue Herz, um gut unser Leben zu leben. Unser Herz muss sich wandeln. Und das Ziel ist, Christus beruft sich auf die Auferstehung. Am Anfang, wenn wir auf den Anfang schauen, gibt es diese drei Beziehungen oder auch vier Beziehungen, die wir betrachten werden. Die Beziehung zwischen Gott und dem Menschen war perfekt. Die Beziehung von Mensch zu Mensch war perfekt. Und die Beziehung von Menschen zu sich selbst war perfekt. Und zur Umwelt, zur Schöpfung. Wir müssen also zuerst mal verstehen, was der Mensch ist, wie er geschaffen war am Anfang und wozu er geschaffen wurde, damit wir verstehen, was Liebe, Ehe und Sexualität wirklich ist. Wegen dem Sündenfall können wir nicht mehr so sein und nicht mehr so miteinander umgehen, wie es die göttliche Liebe für uns gedacht hat. Aber wir sind gerufen, alle zurückzugehen zu diesem Anfang. Jesus Christus ruft uns alle auf, zu diesem Anfang zurückzugehen. Und es ist diese Begegnung mit Jesus Christus, die unser Leben verändern kann. Also lesen wir jetzt den Anfang in der Bibel, wie das gemeint ist. Und bitte Eva, wenn du nochmal vorlesen würdest.
Dann sprach Gott, lasst uns Menschen machen als unser Abbild, uns ähnlich. Sie sollen herrschen über die Fische des Meeres, über die Vögel des Himmels, über das Vieh, über die ganze Erde und über alle Kriechtiere auf dem Land. Gott schuf also den Menschen als sein Abbild. Als Abbild Gottes schuf er ihn. Als Mann und Frau schuf er sie. Gott segnete sie und Gott sprach zu ihnen, seid fruchtbar und vermehret euch, bevölkert die Erde, unterwerft sie euch und herrscht über die Fische des Meeres, über die Vögel des Himmels und über alle Tiere, die sich auf dem Land regen.
Gut, danke. Genesis 1. Und was wir jetzt nicht gelesen haben davor, war die ganze Beschreibung in diesem Schöpfungsbericht, wie Gott die Welt erschafft. Also er hat Himmel und Erde geschaffen, Dunkelheit und Licht und so weiter und so fort. Er sagt immer, dass es gut war. Und es heißt immer, Gott sah, dass es gut war. Und dann kommt der Moment, wo die Menschen geschaffen werden. Und dann sprach Gott, lasst uns Menschen machen. Und jetzt verändert sich etwas und Johannes Paul II. Sagt, das ist ein riesiges Augenmerk, eine große Betonung auf dieser Stelle, weil es heißt plötzlich, lasst uns Menschen machen. Gott springt von der Einzahl, von dem, wo er immer als Einzahl gesprochen hat über sich als Gott, springt er auf die Mehrzahl, lasst uns Menschen machen, und zwar genau in dem Moment, wo die Menschen geschaffen werden. Und das bedeutet, er spricht jetzt von der göttlichen Dreifaltigkeit, er spricht jetzt von der Gemeinschaft der drei göttlichen Personen, die eine Gemeinschaft bilden durch Beziehung. Das heißt, der Mensch ist Abbild der göttlichen Gemeinschaft. Lasst uns Menschen machen als unser Abbild, uns ähnlich. Und dann sagt er, was sie alles machen sollen. Sie sollen über die Natur herrschen, die Tiere benennen und eine Ordnung hineinbringen und so weiter. Und dann sagt er, und er schuf sie als sein Abbild, als Abbild Gottes schuf er ihn, den Menschen. Als Mann und Frau schuf er sie, so heißt es. Und dann segnet er sie und sagt, seid Frucht und vermehrt euch und so weiter. Jetzt gibt es dann diese Betonung, erstens einmal, dass wir Abbild sind, eine Gemeinschaft von Personen, Gott Vater, der sich ständig an seinen Sohn verschenkt und sein Sohn, der sich an den Vater verschenkt, der Sohn, der sich am Kreuz ganz dem Vater zurückschenkt, was wir jetzt gerade gefeiert haben zu Ostern. Und die dritte göttliche Person, das ist der Heilige Geist, den wir so dringend haben, den uns dann Jesus geschickt hat, erst danach, zu Pfingsten. Und der Beistand, diese Hilfe, die uns schenkt, der aber Person ist, der ist genauso Person, so glauben wir. Das ist eine Wahrheit unserer Kirche, unseres christlichen Glaubens. Das sind drei göttliche Personen. Wir können diese Personen alle mit Du ansprechen. Es sind Personen. Ich kann auch zum Heiligen Geist sagen, komm zu mir, komm in mich hinein. Ich mache dir Platz, ich mache dir Raum, dass du mir hilfst in meinem Leben. Das heißt, wir sind Abbild dieser drei Personen, die sich ständig aneinander verschenken. Wir sind Abbild einer Personengemeinschaft. Wir sollen auch Gemeinschaft leben. Erst wenn wir Gemeinschaft leben, können wir uns verschenken. Dann können wir diese Liebe zurückschenken, die wir in der Abbildlichkeit empfangen haben. Und dann sagt Gott, sehr klar, Gott schuf also den Menschen als sein Abbild, als Abbild Gottes schuf er ihn. Diese Betonung, als sein Abbild, als Abbild Gottes, wird wiederholt. Als Abbild Gottes schuf er ihn, als Mann und Frau schuf er sie. Punkt. Es gibt nur zwei Geschlechter. Als Mann und Frau schuf er sie. Das ist eine Weisheit, die die Biologie bestätigt. Es gibt nur Mann und Frau, die wir uns heute wieder mühsam erkämpfen müssen. Als Mann und Frau schuf er sie. Und wir werden heute in diesem Teil besprechen, wie dieses Mann und Frau sein aussieht. Und zwar Gott hat sich uns als Mann und Frau, das heißt der Mann und die Frau tragen Eigenschaften Gottes. Und die werden wir jetzt besprechen. Man kann sagen, dass Mann und Frau sehr unterschiedlich sind, damit sie eins werden können, körperlich, aber auch geistig. Sie sind so verschieden, damit sie sich anziehen, weil wenn etwas gleich ist, zieht sich nicht an. Was verschieden ist, zieht sich an und ergänzt sich. Schloss und Schlüssel. So passen wir perfekt körperlich ineinander. Zwei Schlüssel passen nicht ineinander und zwei Schlösser passen nicht ineinander. Aber Mann und Frau passen perfekt körperlich ineinander. Sie sind auch sehr unterschiedlich erschaffen worden. Sie sind sehr unterschiedlich erschaffen worden und man kann schon sagen, dass es gewisse Eigenschaften gibt, die eher ein Mann hat und gewisse Eigenschaften, die eine Frau hat. Und wir werden heute darüber sprechen und ich möchte gleich sagen, natürlich gibt es Frauen, die auch gewisse männliche Eigenschaften haben und Männer, die gewisse weibliche Eigenschaften haben. Aber man kann trotzdem sagen, es gibt eine gewisse Ausstattung, die aus dem Körperlichen her dem Mann zum Beispiel verhelfen, dass er stark ist und so weiter und eine Frau auch Eigenschaften haben. Also es steckt dahinter schon ein Plan, dass wir gegenseitig uns ergänzen und uns gegenseitig helfen, diesen Weg halbwegs gut zu meistern, halbwegs gut zu gehen auf Erden und dass wir eine Ergänzung sind und keine Konkurrenz. Das, was uns die Ideologien seit Jahrzehnten jetzt weismachen wollen, dass die Frauen die besseren Männer sind und die Männer vielleicht auch sehr gute Frauen sind. Nein, 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 nein. Es ist schon so gedacht, dass wir unterschiedlich sind und uns den Weg erleichtern, dass wir uns gegenseitig den Weg in den Himmel erleichtern. Wir sind als Ehepaar, haben wir die Aufgabe, uns gegenseitig in den Himmel zu helfen. Gut, was offenbart uns Gott nun im Mann? Und der Franzi wird jetzt sprechen über diese Wesensschwerpunkte des Mannes.
Guten Abend und ja, ich beginne sofort. Der Mann ist Garant für die Liebe. Was bedeutet das? Ich versuche es euch klar zu machen. Wir haben gerade eben schon gehört, Adam und Eva bekommen die Schöpfung zum Geschenk. So beschreibt es der erste Schöpfungsbericht, wie wir gerade gehört haben. Genesis 1,28: Bevölkert die Erde, unterwerft sie euch und herrscht über die Fische des Meeres, über die Vögel des Himmels und über alle Tiere, die sich auf dem Land regen. Somit hilft er Gott dabei, in die Schöpfung eine Ordnung, besser noch ein System zu bringen. Also erstens können wir feststellen, der Mann ordnet. Eigentlich ist dort, wo Gott ist, schon Ordnung. Aber Gott gibt ihm die Aufgabe, seine Eigenschaften einzusetzen. Und vor allem gibt er ihm die Freiheit, das, was schon in Ordnung ist, zu erkennen. Damit er erkennt, dass die Schöpfung und Gott Ordnung ist, bedeutet dann auch Schönheit, Fülle. Und die Eigenschaften des Mannes, die ihm bei der Ordnung helfen, sind unter anderem: Der Mann ist stark funktionell veranlagt. Also laut Studien mehr als die Frau. Er ist linear, sachorientierter, er entwickelt ein größeres Spezialistentum und er besitzt mehr Fähigkeit, ein System in eine Sache zu bringen. Das zeichnet uns eben anscheinend aus. Daher kann er gut forschen, nummerieren. Er kann sich die Schöpfung tatsächlich untertan machen. Aber der Mann ordnet auch die Frau. Wenn Frauen oft viel auf einmal machen, eben dieses Multitasking, wir wissen schon alle, von was wir reden, und manchmal vielleicht sogar ein bisschen chaotisch dabei sind, dann kann der Mann gut und für ihn einfach Ordnung in das Familienleben bringen. Durch seine funktionalen Fähigkeiten. Ein Beispiel, was mir dazu immer einfällt, ist, wenn wir verreisen, die Leni und ich. Die Leni braucht 3 Tage, um einen Koffer zu packen. Und der Koffer ist so groß, dass er gar nicht zugeht. Das ist völlig unmöglich. Also das funktioniert nie. Wenn ich 3 Tage verreise, weiß ich, ich brauche Unterhosen, Socken, ich brauche ein paar frische Hemden, eine Hose. Und der Koffer ist in 3 Minuten gefüllt und ich gehe das wirklich systematisch durch. Was ziehe ich als erstes an? Naja, klar, die Unterhose und die Socken. Und dann geht das so weiter. Und so plane ich das durch. Und der Koffer, ich habe noch nie geschafft, den Koffer nicht zuzukriegen. Und so groß ist mein Koffer nicht. Also so ein kleines Beispiel. In Krisensituationen reagiert der Mann zielorientierter und emotional meistens stabiler, was eine große Hilfe sein kann in solchen kritischen Situationen. Der Mann zeichnet sich weiter aus durch seine Abenteuerlust und die Risikobereitschaft. Gott hat den Auftrag in den Mann hineingelegt, stark zu sein, sich zu messen. Und er hat die Sehnsucht, diesen Auftrag auszuführen, der Mann. Diese Abenteuerlust zeichnet den Mann immer schon aus. In den früheren Jahrhunderten war es eben die Bärenjagd, er war Ritter, alles wurde in allen Kämpfen, Kulturkämpfen, wo immer, er war immer da. Der Mann ist nämlich von Natur aus, vom Körperbau meist stärker wie eine Frau, aggressiver und robuster. Und mit diesen Eigenschaften ausgestattet, konnten Männer immer schon Kämpfe austragen in Kriegen. Sie haben nicht nur ihre Familien, sondern auch ihre Völker, ihre Länder verteidigt. Heute sieht das so aus. Sich messen sieht man sehr gut bei uns Männern in allen Sportarten. Beim Fußball, beim Eishockey. Wir kämpfen immer, wir geben nicht auf. Also jetzt, ich bin jetzt wirklich ein alter Mann und spiele mit meinen Söhnen noch immer Eishockey, was eigentlich lebensgefährlich ist für mich, weil ich komme schon eigentlich in das Alter des Schenkelhalsbruches. Also ich sollte jetzt wirklich ein bisschen aufpassen. Ich kann nicht zurückstecken. Ich muss immer noch versuchen, noch einen Schritt vor den jungen Burschen zu sein. Ich kann nicht anders. Das ist irgendwie drinnen. Das ist hier oben irgendwo in der Birne so drinnen, dass man es nicht rauskriegt. Okay. Heute ist eine äußerliche Männlichkeit wieder modern. Viele tragen Bart. Die Mode hat sich wieder verändert. Also sie ist wieder männlicher geworden. Das war ja vor ein paar Jahren ein bisschen anders. Unsere Stimme ist tiefer und ein muskulöses Äußeres kann heute jeder Mann, und das sehen wir ja in allen Body Centers oder wie nennen sie das? Wie heißen diese? Muckibuden. Also man sieht schon, alle Männer wollen wieder was darstellen. Tiefe Stimme, habe ich gesagt, unsere Familie verteidigen können. Ja, dass wir Männer stark sind und unsere Familien verteidigen können. Und die Mode ist kein Zufall. Es ist wohl die Antwort auf die Verweiblichung des Mannes in den letzten Jahren. Ich glaube, dass wir jetzt wieder in einem Umkehrschub sind und wieder ein bisschen mehr Mann muss dastehen. Damit zeigt der Mann die Eigenschaften Gottes. Denn Gott ist ein ganz großer Kämpfer. Das ist kein Kätzchen, das man streicheln kann. Das ganze Alte Testament ist voller Erzählungen und Bilder, wie sehr Gott kämpft. Als ein Beispiel haben wir herausgesucht, Exodus 15,3, Lied des Mose. Der Herr ist ein Krieger, Jahwe ist sein Name. Pharaos Wagen und seine Streitmacht warf er ins Meer. Seine besten Kämpfer versanken im Schilfmeer. Deine Rechte, Herr, ist herrlich an Stärke. Deine Rechte, Herr, zerschmettert den Feind. Also man sieht schon. So, was zeichnet uns Männer noch aus? Die Risikobereitschaft. Dazu ist mir dann eingefallen, Autofahren. je schneller, desto lieber, oder? Es ist leider so. Es reizt uns immer, genauso wie Motorradfahren. Man muss eben doch noch mal ein bisschen aufs Gas drücken und probieren. Surfen auf den höchsten Wellen dieser Erde. In Nazareth zum Beispiel haben wir beobachtet, wie die Männer da oben gestanden sind und sind darunter getobt. Unglaublich. Gott hat viel riskiert, als er die Menschen schuf, als sein Abbild. Er hat uns die Freiheit geschenkt und damit riskiert er, dass wir eine Fehlentscheidung treffen. Wie zum Beispiel bei uns Männern, wenn wir zu schnell fahren und dann vielleicht einen Unfall machen. Wenn ich als Mann einen Heiratsantrag mache, riskiere ich eine Absage. Das ist auch ein Risiko, das wir aber eingehen. Trotzdem liegt es an uns Männern, eine Frau um ihre Hand zu fragen. Gott geht auch ein großes Risiko mit uns Männern ein, wenn es um unsere Vaterschaft geht. Mit jedem Kind, das entsteht, geht Gott das Risiko ein, dass die mit uns Männern ein, ob das Kind auch auf die Welt kommt. Ob der Mann hinter der Frau steht, hinter dem gemeinsamen Kind. Weil wie heißt es? Hinter jedem abgetriebenen Kind steht ein Vater, der es nicht verteidigt hat. Also das ist schon, es wird immer den Frauen zugesagt, sie haben abgetrieben, aber im Endeffekt stehen wir Männer genauso dahinter, weil wir es zugelassen haben. Wir Männer sollen das Haupt der Familie sein. Der Mann ist berufen, das Haupt der Familie zu sein. Denn die Frau ist das Herz der Familie. Wir haben beide unsere Aufgaben, ganz unterschiedlich, aber total ergänzend. Männer können sich gut am heiligen Josef orientieren. Er ist das vollkommene Bild der hingebungsvollen Liebe. Er verschenkt sich und dann empfängt er. Er war das Haupt der göttlichen Familie. Josef hört im Traum eine Stimme des Engels. Und was macht er daraufhin? Er wirft seine eigenen Pläne über Bord und stellt sich ganz in den Plan Gottes. Das ist etwas, was wir Männer ganz schwer können. Wir wollen doch viel lieber unseren eigenen Plan durchführen. Schnell ein Problem auf unsere Art lösen. Der heilige Josef kann uns hier ein gutes Vorbild sein. Er nimmt die Jungfrau und das Gotteskind in seine Fürsorge und verlässt sie nicht. Er zeigt so die hervorragenden Eigenschaften eines Mannes. Er vertritt die Stelle des himmlischen Vaters und steht seinen Mann. Er fühlt sich vor Gott verantwortlich und beweist Mut für die Familie. Josef hat Vertrauen in Gottes Führung. Durch ihn kann Gott wirken und die Jungfrau und das göttliche Kind retten. Der Himmel greift durch Josef ein und vertraut auf den kreativen Mut dieses Mannes, der, als er kein Zimmer bekam, einen Stall für die Geburt findet, sofort aufbricht nach Ägypten und noch einiges mehr. Das Haupt der Familie sein bedeutet also, auf Gott vertrauen, auf seine Führung und seinen Plan für uns vertrauen. Frau und Familie beschützen und stärken. Beschützen muss ein Familienvater heute zum Beispiel vor der Ideologien in den Schulen, wie die Sexualpädagogik, die sich so verbreitet hat in Österreich und in allen anderen Ländern. Wenn der Vater in die Sprechstunde geht, dann bewirkt das oft ein Wunder bei den Lehrerinnen. Eine weitere Aufgabe, seine Frau stärken, indem man ihr auch einmal den Rücken frei hält und die Kinder übernimmt, damit sie sich ausruhen kann. Oder am Abend auch einmal seiner Frau zuhören, welche Sorgen es gibt mit den Kindern, mit der Familie. Ja, ich weiß, wir kommen oft aus dem Büro und die Birne ist randvoll mit anderen Dingen, aber da müssen wir auch einmal zurückstecken und mal zuhören, was sind die Probleme zu Hause und nicht das Ganze kumulieren lassen, bis dann eine Bombe hochgeht. Frauen können sich in dieser Sicherheit entfalten und aufblühen. Ein unverhuffter Blumenstrauß bringt Freude und kann manchmal Wunder bewirken. Also ich als Förster düse eben den ganzen Tag im Wald herum und finde immer jetzt gerade, bei uns gehen gerade die Schneerosen auf. Ich weiß, das klingt für euch viele sehr befremdlich, aber der Schnee ist jetzt wirklich weg und bei uns kommen langsam die Schneerosen raus. Und ich bringe dann mal einen Blumenstrauß mit. Und das ist eine gute Sache zum Beispiel, über die wir immer lachen müssen. Ich wechsle ihr ab und zu die Winterreifen. Also immer die Sommer-Winterreifen. Und das ist immer auch so ein Moment, wo sie dann wirklich sehr dankbar ist. Das ist Der Vater soll nicht herrschen, sondern es ist ein Vorangehen der Familie und dann ein Vorstehen in Treue den Anvertrauten gegenüber. Damit dient der Mann der Familie. Und ohne Dienen wird der Mann zum Tyrannen. Und damit gefährdet der Egoismus das Wohl der Familie. Studien sagen, dass Frauen sich vor allem männliche Männer wünschen. Einen, der auch einmal ein Machtwort spricht. Wenn Männer sehr männlich sind und Frauen sehr weiblich, dann sind meistens die Beziehungen glücklich. Ein Mann sollte sich in einer Beziehung immer fragen, was kann ich dir geben, weil ich ein Mann bin? Und was kann ich von dir geschenkt bekommen, weil du eine Frau bist? Denn beide geben etwas in die Beziehung hinein, was der andere nicht hat. Männliche Männlichkeit und Weiblichkeit. Zusammenfassend kann man sagen, die Frau hält die Familie von innen zusammen, aber der Mann sorgt für die Liebe in der Ehe und er beschützt die Familie von außen. Er wird so zum Garanten für die Liebe. Wichtig ist zu verstehen, dass wir als Mann und Frau geschaffen sind, um einander zu ergänzen. Jeder bringt seine Fähigkeiten in die Beziehung ein. Und so werden Mann und Frau zu einem starken Team.
Okay, danke. Okay, jetzt spreche ich noch über die Frau. Jetzt gehe ich noch schnell mal kurz den Bildschirm frei. Ja, die Frau. Die Welt braucht Schönheit, um nicht in Verzweiflung zu fallen. Die Schönheit legt, so wie die Wahrheit, Freude in das Herz des Menschen, sagte Johannes Paul II. Die Schönheit der Frau ist eines der ganz großen Wesensschwerpunkte der Frau. Wir sagen extra Wesensschwerpunkte, weil es natürlich immer wieder besonders schöne Männer gibt, auch besonders starke Frauen. Aber der Großteil der Frauen, kann man sagen, sind schwächer als Männer. Und ich würde jetzt sogar sagen, die Frau, eine der wichtigsten Wesensmerkmale der Frau, ist ihre Schönheit. Damit soll sie der Welt sagen, nicht nur, dass Gott schön ist, weil wir werden ja unser Leben nach dem Tod damit verbringen, die Schönheit Gottes zu betrachten, da zu versinken, sondern Schönheit sagt ja auch immer, ist eine beruhigende Sache, sagt immer, alles wird gut. Wenn wir jemanden besuchen im Krankenhaus zum Beispiel, nehmen wir einen schönen Blumenstrauß mit und sagen damit, alles wird gut, es wird schon besser werden. Und so bewundern wir und die Welt bewundert schöne Frauen. Es gibt diese Ikonen von diesen berühmten Schauspielerinnen, das wisst ihr, junge Frauen, die heute teilnehmen, viel besser als ich. Wir lieben es, schöne Frauen anzuschauen. Aber die Schönheit der Frau soll die Schönheit Gottes in die Welt tragen. Wir haben diese Schönheit in uns angelegt. Das heißt, kleine Mädchen ziehen sich schon gerne als Prinzessinnen an und verkleiden sich gerne und schmücken sich gerne. Und wir machen das dann eben auch sehr gerne und können das sehr gut. Wir haben allerdings, gibt es jetzt diese innere Schönheit und die äußerliche Schönheit. Und die innere Schönheit sagt, die innere Schönheit kommt von unserem, ist ein Spiegelbild, so wie wir unser Leben leben. Ein irrsinnig gutes Beispiel für mich sind zum Beispiel schöne Klosterschwestern. die eine, die etwas ausstrahlen, was eine unglaubliche Reinheit ist, weil sie ganz mit Jesus ihr ganzes Leben verbunden waren. Oder zum Beispiel die Mutter Teresa, die hat ganz viele Runzeln gehabt und Falten, aber die war trotzdem, hat eine unglaubliche Schönheit, eine Ausstrahlung gehabt. Also die Ausstrahlung einer Frau ist jetzt was anderes als diese Schönheit, die die Welt sieht. Ja? Also es ist diese Ausstrahlung, die kommt aus der Reinheit, wenn eine Frau rein in der Reinheit lebt. Ja? Es gibt Frauen, also es gibt eine, das ist ein Spruch von einer österreichischen Schriftstellerin, die heißt Ida Görres. Die hat gesagt, es gibt eine Keuschheit vor der Ehe und eine Keuschheit in der Ehe. Das heißt, keusch leben heißt in der Reinheit leben. Die ist vor der Ehe eine andere als in der Ehe. Wir werden noch darauf eingehen. Aber eine Frau strahlt das aus, so wie sie lebt. Und eine schöne Frau hat eine wunderbare Ausstrahlung, die von innen kommt. Also die Schönheit der Frau, die Schönheit der Natur, die Fülle, die uns Gott geschenkt hat, sind Hinweise darauf, dass die Schönheit ein Wesenszug Gottes ist. Er zeigt uns die Schönheit der Natur. Er will haben, dass die Natur schön ist, damit wir uns freuen, damit wir eine Freude haben. Da gibt es jetzt noch einen sehr interessanten Aspekt. Die Frau ist dazu berufen, schön zu sein, und sie macht es gern. Sie macht es leicht. Sie kann sich sehr leicht schön herrichten. Und sie ist gern schön für ihren Mann und für die anderen Frauen und für wen auch immer. Aber der Mann hat dazu als Ergänzung eine Fähigkeit, Männer sind sehr visuell. Ein Mann reagiert sehr stark auf das Äußerliche einer Frau. Ja? So beginnen ja dann auch oft Freundschaften und Lieben. Die beginnen ja, weil ein Mann von außen eine Frau attraktiv findet. Ja? Und diese Äußerlichkeit, die die Frau eben zeigt, diese Schönheit, mit der muss sie bewusst umgehen. Weil es ist junge Mädchen, die sich dann so herrichten, wo man viel Nacktheit sieht und wo die Mütter verzweifelt sind, weil die Hosen oder die Röcke zu kurz sind, was weiß ich, oder der Bauch hergezeigt wird. Da kann man sehr gut, ich war oft gefragt, wie man das den Kindern sagen kann, aber man kann sehr gut sagen, auf was willst du denn haben, dass man schaut. Ja? Also Männer sind so visuell veranlagt, dass die Mädchen sich da nicht wundern dürfen, dass es dann in eine Richtung geht, die sie dann vielleicht nicht mehr wollen oder gar nicht mehr verantworten können. Die visuelle Fähigkeit des Mannes ist natürlich dafür da, dass wir zusammenkommen und dass wir ein Paar werden und dass diese Liebe sich anzieht und sich ergänzt. Ja, und die Liebe ist dynamisch und die hört nicht auf, immer größer zu werden, bis wir endgültig vereint sind körperlich. Und es beginnt eben mit dieser visuellen Fähigkeit, dass der Mann die Schönheit der Frau überhaupt sehen kann. Ja, die zweite Eigenschaft der Frau ist die Beziehungsfähigkeit. Sie geht die engste Beziehung überhaupt ein, nämlich in der Schwangerschaft und beim Stillen danach. Niemand hat so eine enge Beziehung wie die Frau mit ihrem Kind, das in ihrem Körper ist. Und wenn wir schon davon gesprochen haben, was der Franzi gesagt hat, wegen den Männern, die Kinder verteidigen müssen, ja, das ist die größte Wunde unserer Menschheit, sind die vielen Millionen Abtreibungen. Gott sei Dank gibt es ganz, ganz viele Männer, die ihre Kinder verteidigen. Ja. Aber trotzdem müssen wir auf diese große Wunde hinschauen, die unser Christentum in Europa so sehr geschwächt hat, nämlich diese flächendeckende Abtreibung. Und wir müssen hinschauen, weil auch ganz viele Männer unendlich darunter leiden, wenn eine Frau ihr gemeinsames Kind abtreibt. Es ist nicht nur so, dass das immer einseitig ist. Es gibt ganz viele Männer, die darunter leiden. Ja, also es ist ein ganz großes Leid dahinter. Diese Beziehungsfähigkeit der Frau, die sie zu ihrem Kind hat, kommt auch aus der Konstellation, aus dem Hirn. Unsere beiden Gehirne sind sehr unterschiedlich. Im Großen und Ganzen sind sie gleich aufgebaut. Aber wir haben zum Beispiel ein Wässerchen, das ist das Wernicke-Wässerchen im Gehirn. Das ist das Sprachzentrum, das ist bei den Frauen besonders groß. Das heißt, wir Frauen tun uns besonders leicht mit dem Sprechen. Und das verwundert jetzt niemanden. Wir können sehr schnell und sehr viel am Telefon sagen und sehr lange reden, was die Männer oft nicht verstehen. Aber das ist vor allem dafür da, dass wir unseren Kindern, wir sind diese ersten Bezugspersonen, dass wir unseren Kindern das Sprechen beibringen. Das ist von der Natur aus so eingerichtet, dass wir die sogenannte Aufzucht unserer Kinder ganz leicht, dass die uns ganz leicht gelingt. Und da gibt es noch ganz viele Eigenschaften. Wir haben zum Beispiel ein feineres Gehör. Die Männer haben ein besonders gutes Gehör für Tierstimmen. Die können es auch gut nachmachen. Wir haben ein feineres Gehör für unsere Kinder. Noch heute würde ich mich umdrehen, wenn ein Kind weint. Und ich glaube, du hörst das gar nicht. Ja? Wir Frauen sind darauf angelegt, eben, dass wir eben diese Bezugsfähigkeit zu unserem Kind leicht und gut leben können. Da kann man sagen, was man will. Das ist von der Natur aus so angelegt und das ist auch gut so, weil wir, wie gesagt, die ersten Bezugspersonen sind für unsere Kinder. Männer können es auch gut, aber wir können es leichter. Ich habe mal gefragt, einen Mann, einen befreundeten Architekten, der hat ein Jahr zu Hause verbracht, Papa-Jahr, und dann habe ich sie gefragt, wie das für sie war. Sie ist Ärztin, sie hat gesagt, es war für sie wunderbar, wieder im Beruf zu sein. Und dann habe ich ihn gefragt, wie das für ihn war. Und er hat gesagt, ja, es war schon interessant, aber erfüllender ist für ihn schon das Berufsleben. Weil es war so wahnsinnig anstrengend für ihn. Er versteht gar nicht, wie Frauen zwei Sachen parallel machen können. Ja? Er musste sich konzentrieren beim Essen machen und schauen, dass der Kleine nicht runterfällt und das Mädel nicht, was weiß ich. Er sagt, es war interessant und schön, aber er würde es nicht noch einmal machen. Dann habe ich gedacht, wow, der ist echt mutig, dieser Mann. Es gibt sicher Männer, die das leichter können, ja? Aber er hat zugegeben, für ihn war es jetzt wirklich wahnsinnig anstrengend. Na gut. Okay, die Beziehungsfähigkeit der Frau sagt, Gott hat eine unbiblische Sehnsucht, nach uns in Beziehung zu treten. Er möchte mit uns ganz eng in Beziehung treten. Ganz, ganz, ganz eng. Und er möchte nicht haben, dass wir aus dieser Beziehung herausgehen. Und das ist das, was, was wir als Experten für Beziehung, wir Frauen, was wir der Welt zeigen können. Über diese Eigenschaft Gottes. Wir sind die völligen Fachfrauen für Beziehung. Wir wissen, wenn unser Kind hereinkommt, wissen wir schon, heute ist es in der Schule, irgendwas war heute, ist nicht gut gelaufen. Wenn unser Mann unserem Telefon einen schiefen Satz sagt, wissen wir, der steht unter Stress und es hat ihn jemand irgendwie geärgert oder was weiß ich. Wir können zwischen den Zeilen lesen. Das können die Männer nicht so gut wie wir. Deswegen werden wir Probleme anders lösen. Der Mann ist zielorientiert, wir sind eher darauf orientiert, inhaltlich, ja, und zu schauen, von allen Seiten es zu beleuchten und so weiter. Dazu gehört auch diese Emotionalität. Wir sind laut Studien, sind wir Frauen empathisch, freundlicher, feinfühliger als Männer und wir besitzen eine hohe emotionale Intelligenz. Alles, was wir heute sagen über Männer und Frauen, ist mit Studien unterlegt. Und ich werde euch schicken einen Link zu einem kurzen Video von Raphael Bonelli, der sich damit sehr auseinandergesetzt hat, der auch ein sehr lustiges, gutes Buch geschrieben hat, wo diese ganzen Studien vorkommen. Das kann ich euch auch schicken. Wir werden auch euch übrigens noch eine Bücherliste schicken mit guten Büchern zu verschiedensten Themen, nicht nur Theologie des Leibes, aber vor allem, aber auch zu anderen Themen ergänzend. Und dieses Video ist sehr lustig, weil es sehr kurzweilig, weil der Raphael Bonelli sehr kurzweilig diese Eigenschaften von Mann und Frau noch einmal erklärt aus der Sicht eines Arztes.